Fun Fact: Im Januar ist der Besenwagen eins der beliebtesten Verkehrsmittel für Radsportler, wo man im Rest vom Jahr eigentlich das Rennen hätte zu Ende fahren wollen oder sollen. Und der Besenwagen eine unangenehm riechende Schmach bedeutet, ist im Winter der Platz im beheizten Bus doch so beliebt wie nie. Noch dazu, wenn man den Anekdoten und wirren Gedanken dreier verirrter Seelen lauschen darf. Als vierten Mann haben wir heute im Boot einen, der vor kurzem der Gefahr, einen Besenwagen zu besuchen, lebwohl gesagt hat und lustigerweise direkt in unserem gelandet ist. Ironie des Schicksals ist unser Motto. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und Rafa legt uns die Tarotkarten.
Ich will es jetzt direkt schon mal vorwegnehmen, ist nicht Markus Burkhardt.
Ja, schade. Immer noch schade.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Soweit ich aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen mit Gleichgesinnten reden kann, Radsportler sind ziemlich anfällig für Snack-Attacken. Fachterminus hier, Snack-Zident. Wenn man öfter in der Woche auf dem Bock sitzt und der Maschine so richtig einheizt, brennt das Feuer halt und will gelöscht werden. Ich finde, gerade im Winter ist das heftig. Wenn ich morgens fahre, trainiere ich am liebsten auf nüchternen Magen. Ein AG1 und ein Kaffee rein und los geht's. Leider verbraucht man in der Kälte noch mal mehr Kalorien. Und wenn ich da nicht aufpasse, komme ich in so ein richtiges Hungerloch. Timing ist da alles. Und wenn der nächste Tag dann Ruhetag ist, kickt der Hunger meistens richtig rein. AG1 hat da wirklich die Fähigkeit, die Hungerattacken zu mindern, habe ich gemerkt. Morgens vor der Arbeit oder eben vor dem nächsten Training einen grünen Smoothie und der Magen hat schon alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration. Und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingsarbeit, egal ob Kälte, es wird echt schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns im Bus Smoothie zu exen, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's als Goodie jetzt im Winter eine volle Jahresration Vitamin D-Öl on top. athleticgreens.com/besenwagen for the win.
Ganz ehrlich, wir wollten gerade aktuelles Thema, was macht Markus Burkhardt?
Was macht eigentlich Markus Burkhardt?
Vielleicht kann man das jetzt als Rubrik, kann man Markus Burkhardt als Rubrik hier mit reinnehmen.
Ja, also er hat auf jeden Fall letztens mal wieder was auf Strava hochgeladen, habe ich gehört.
Ja, und ich finde, also ich dachte irgendwas, dass irgendwie noch ein Announcement kam, weil er hat ja irgendwie mal gesagt, irgendwann glaube ich auf Instagram, dass es News gibt oder eventuell News, wie auch immer, aber wahrscheinlich ist er Privatier einfach jetzt und...
Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da kommt schon noch irgendein
Influencer. Denkst du, dass er noch fährt?
Eine Mitteilung auf jeden Fall wird noch kommen, was Offizielles. Aber ob er jetzt noch irgendwo einen Platz bekommt, das weiß ich nicht.
Ich denke, dass er noch auf der Suche ist, jetzt mal so rein aus Gefühl heraus. Vielleicht
aber
tut sich ja noch was auf.
Habt ihr
Gerüchte? Ich habe keine Ahnung.
Nee, null. Okay. Zero. Hm. Gut. Ja, also ich wüsste, wo er vielleicht noch hin könnte. Ich sag nur so viel, Others have to, we can do.
Dazu komme ich später. Sonst, Bogi, im Besenwagen ist immer Platz für dich.
Apropos Besenwagen, ich muss noch mal kurz was sagen. In der letzten Folge haben sich ein paar Leute gemeldet, gab es so Essensgeräusche im Hintergrund. Das lag daran, dass ich letzte Woche einfach hier den ultimativen Hungerass im Besenwagen hatte.
Also ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, dass du gegessen hast.
Ich habe es auch nicht mitgekriegt.
Ja, das hört man ja immer nur bei mir dann auf der Tonspur.
Ja, aber ich habe es ja auch nicht gesehen. Ich sehe dich
aber
ja die ganze Zeit.
Durch diese ganzen technischen Probleme, die am Anfang hatten, hat sich das so in die Länge gezogen, dass ich irgendwann so im richtigen Loch war. Da musste ich schnell was reinschieben.
Was
und das Einzige,
du?
Was hier in der Reichweite war natürlich M&M's.
Ja. Ey, es hat sogar jemand getippt, oder?
Ja.
Das hört man auch.
Er hat auch die Rubrik empfohlen, so Ratespiel Besenwagen. Was wird gerade gegessen?
Und ja, er hat M&M's getippt. Gesagt, genau, er hat so M&M Peanut gesagt, dann wäre er richtig gewesen, oder?
Ja.
Andi?
Ja.
Gut.
Ja, ganz knapp genau, vorbei, hätte er 1 Million gewonnen, aber M&M's hat leider nicht gereicht.
Genau, aber jetzt haben wir ja gerade eigentlich schon, haben wir schon so ein halbes Thema für in ein paar Minuten angeschnitten, aber mal kurz zum quasi aktuellen Renngeschehen. Am Wochenende haben die deutschen Crossmeisterschaften stattgefunden in Luckenwalde in der Nähe von Berlin. Und ja, was hast du geschrieben bei uns im Text, Andi? Different year, same shit oder irgend sowas?
Ja.
So unter dem Motto könnte man jetzt auch die Cross-DM zusammenfassen. Es waren die gleichen Meisterinnen wie auch schon zuvor, außer
ja, ich
in den
Nachwuchsklassen. Würde sagen, Stevens hat einen klugen Einkauf getätigt.
Der war sehr gut und vor allen Dingen hat, okay, jetzt können wir uns ein bisschen aufräumen. Bei den Männern gewinnt Marcel Meissen zum 1.000.000. Mal, nee, zum 7. Mal und damit einmal mehr als Philipp Walzleben. Vorher waren die gleich mit 6-mal Deutscher Meister.
Der Rekordmeister im Cross.
Das weiß ich nicht, ob vielleicht Mike Kluge mehr hatte. Keine Ahnung, auf jeden Fall gewinnt Marcel Meissen vor seinen beiden Teamkollegen Yannick Geißler und Yannick Gruner. Genau, was interessant ist, dass der Beste quasi, ja gut, also Marcel Meissen ist ja auch Cross-Profi, eindeutig. Aber dann quasi, wir haben ein deutsches Profi-Cross-Team, das Team Chamel. Und deren bester Fahrer landete nur auf Platz 4. Und ich glaube, die hatten sogar nur einen Fahrer in der Elite am Start. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein, weil ich weiß, dass Yannick Geißler und der Yannick Gruner, dass die beide normal arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Florian Hamm aussieht, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, dass der sehr viele Rennen auch in Belgien fährt. Und hätte ich jetzt schon erwartet, dass das einzige deutsche Profi-Cross-Team auch einen Fahrer aufs Podium bringt. Dass man Marcel Meissen nicht da vom Thron stoßen kann, war, glaube ich, allen vorher klar. Das ist ein bisschen schade und ernüchternd, muss ich sagen. Und dann genau bei den Frauen, wie auch zum, ich glaube, 4. oder 5. Mal hintereinander sogar. Elisabeth Brandau unangefochten auf Platz 1 vor Lisa Heckmann und Stephanie Paul. Also auch keine Überraschung. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die weibliche U23 Meisterin Judith Kral, auch vom Team Chamel, dass die vielleicht mal versucht, die Elisabeth irgendwie herauszufordern und den Frauenmeistertitel zu holen, weil Judith auch sehr viele internationale Rennen fährt und auch Weltcups und wäre schön gewesen, das Trikot dann auch noch öfters bei diesen Rennen zu sehen. Ich glaube, sie hat jetzt auch zum 3. Mal den weiblichen U23 Meistertitel gewonnen.
Gut, irgendwann geht's nicht mehr, irgendwann muss sie.
Ich hab jetzt gerade nochmal nachgeguckt und jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht hier. Paul, hast du noch einen Tipp, wer Rekordmeister ist im Cross?
Ja, Wolfshohl wahrscheinlich, oder?
Das ist korrekt.
Ja.
13 Mal.
1.000.000
wenn ich
gewonnen.
Gezählt habe.
Ja, also ich glaube, auf die 13 Mal kommt Marcel auch noch, weil ich sehe jetzt gerade in Deutschland niemanden. Also da müsste er vielleicht bis in die 40er noch reinfahren. Ja, wo so alt ist er noch nicht? Bis Ende 30? Dann kann er das auch noch vorher.
Ja, wenn, dann müssen es 14 werden, also 7 noch. Ja.
Also 13 Mal hat Rolf Wolfshohl gewonnen, ist damit Spitzenreiter. Kurz gefolgt von Klaus-Peter Thaler. Und jetzt gibt es hier noch einen Unterschied, den ich jetzt nicht ganz erklären kann. Ah, doch. Es gibt Berufsfahrer und Amateure. Da wurde nochmal unterschieden. Rolf Wolfshohl war aber allerdings immer in der Berufsfahrerklasse Meister, wohlgemerkt. Und dann unterscheidet sich jetzt hier nochmal Klaus-Peter Thaler. Der hat auch mal bei den Amateuren gewonnen. Dann gab es wohl ein paar Mal nur eine Amateurmeisterschaft. Der hat insgesamt auch 12 Titel auf jeden Fall. Und Mike Kluge 10, wobei ja, der auch 5 davon, naja, Moment, 11. Und 5 davon waren bei den Amateuren. Aber es gibt noch jemanden, der noch mehr gewonnen hat.
Erzähl.
Hanka Kupfernagel.
Mm.
Ja, okay. Ja,
14
ja.
Mal.
Ja. Okay, das heißt, Marcel müsste noch 8 Mal gewinnen, um All-Time deutscher Meister zu sein.
Der deutsche Meister. Korrekt.
Aber Hanka Kupfernagel hat auch 13 Mal hintereinander gewonnen.
Das geht ja vielleicht auch.
Ja.
Wann war denn das letzte Mal jemand außer Marcel Meissen deutscher Meister?
Philipp Walzleben.
Ja, das war Philipp Walzleben, ja. 2016.
Ja, das war halt schon eine gute Generation. Ne? Da wollte ich auch so drauf zu sprechen kommen, wenn ich überlege, als ich in der U23 war und irgendwie auch noch dann Deutsche gefahren bin, ist halt, musstest du halt gegen Christoph Pfingsten fahren, Vize-Weltmeister, Philipp Walzleben, Weltmeister, U23, da hast du einen Ole Quast irgendwie noch gehabt. Also du hast halt mega viel, also wenn du halt bei uns damals in U23 gut warst, warst du halt gleichzeitig auch Weltspitze, ne? Und das auch bei den Junioren, wo man sagen muss, im Nachwuchs sind die Deutschen noch gut. Aber ich glaube, es ist halt auch normal, ne? Weil wir haben ja gutes Potenzial in Deutschland und im Nachwuchsbereich fahren die ja auch noch alle Disziplinen, ne? Also fahren die ja zum Teil noch Bahn, Straße, Cross und dementsprechend sind die dann auch bei den Meisterschaften mit vertreten. Aber dann alles so ab der U23 ist echt ein bisschen mau und finde ich schade. Und ich habe mir so ein bisschen erhofft, das Team Charmel gibt es jetzt im zweiten Jahr, dass da ein Ticken mehr passiert. Man sollte natürlich auch nicht zu viel erwarten, weil wo soll es auch herkommen? Also du brauchst ja erstmal das Fahrermaterial auch. Aber ja, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Und klar, ich finde es auch schade, dass Marcel zu Stevens gegangen ist und nicht zum einzigen deutschen Profi-Cross-Team. Wird sicherlich auch finanzielle Gründe gehabt haben, dass Stevens da einen Schein mehr hingelegt hat, als Charmel es vielleicht kann. Aber ja, ist schade. Und ich habe mich dann auch gefragt, so, ob vielleicht die Ansprüche, die man hat, an die FahrerInnen zu hoch sind. Also, weil man es selber gewohnt ist, dass man mal Weltspitze war, irgendwie mit einer ziemlich großen Masse an RennfahrerInnen, also auch im weiblichen Bereich, ne, war das ja ziemlich krass, abseits von Hanka selbst. Und das gibt es jetzt schon seit fast einem Jahrzehnt, würde ich sagen, ist das eigentlich so nicht mehr der Fall. Und ja, vielleicht muss man damit auch einfach abfinden, dass wir keine Nation sind, die auch nur annähernd da mal in die Richtung kommen könnte in der Weltspitze, jetzt außerhalb von Junioren und Juniorinnen.
Wahrscheinlich nicht. Da gibt es ja auch nur zwei andere Nationen, die da rumfahren.
Ja, na gut, du hast bei den Briten
okay,
passiert
schon. Tom Pitcock kann jetzt sein, dass der Weltmeister wird, aber ja, auch nur durch Abwesenheit. Ja,
auch richtig lahm, ey. Ich habe mich auch schon so gefreut eigentlich. Und jetzt,
du hast schon in England passiert was und du hast dann auch im Frauenbereich sind auch ein paar Italienerinnen gut oder Amerikanerinnen. Und so. Also es ist jetzt nicht so, natürlich ist es bei den Männern hundertprozentig. Ja, und auch bei den Frauen ist es natürlich sehr dominant von Belgien und Holländern, aber ich rede ja auch von erweiterter Spitze, ne? Also alles so um Platz 10 bis 15, da bewegen wir uns ja auch nicht. Also wir kämpfen ja meistens um Überrundung, ja? Dass man Radrennen zu Ende mal fahren kann. So. Und das ist halt schade, aber vielleicht muss man sich damit auch einfach abfinden, weil ja, ist halt dann leider einfach so. Jetzt bin ich auch so ein alter weißer Mann, der sich mit, oder der sagt, früher war alles besser.
Cross ist sowieso alte Mannsport irgendwie. Warte bis Gravel kommt.
Ist schon auch noch geil. Also.
Ja. Gravel frisst das irgendwann auf.
Ja, denke ich auch.
Nee, das ist ein komplett anderer Sport.
Ja, halt so kurzer Gravel. Gibt es dann bald auch Short Track.
Short Track Gravel.
Ja. Aber trotzdem Glückwunsch alle MeisterInnen da draußen.
Jo. Okay, jetzt zu meiner Überschrift News aus deutscher KT-Landschaft. Ja, starten wir mit was klarer ist als das zweite Thema, nämlich Sauerland springt so ein bisschen auf den Academy-Zug auf und möchte E-Cycling-Fahrer verpflichten. Und ihr könnt euch anmelden.
Das ist komisch.
Also, wenn ihr zwischen 18 und 22 Jahre alt seid, also im U23-Alter und Bock habt, KT zu fahren, also dritte Kategorie Profi, Straßenradsport, könnt ihr bei der Sauerland Academy mitmachen. Ich nenne es jetzt einfach mal so, denn die neuen Sponsoren von Sauerland sind Ruvi und Ceres. Das ist ein Rollenunternehmen und eine digitale Landschaft zum Radfahren ist Ruvi, ne? Ich glaube, die erste, gab es nicht mal so ein, nee, Flandern-Rundfahrt war das bei Covid, ne? Wo mal...
War das auf Ruvi? Aber es gibt ja noch ein anderes.
Ja, das war auf Ruvi, glaube ich.
Ja, also wir sind mit LKT sind wir auch mal Rennen auf Ruvi gefahren. Ich glaube, da gab es diese von SEG, die hatten, glaube ich, war es SEG? Die hatten so eine Rennserie für U23-Fahrer. Ja. Ich glaube, das war auch bei Ruvi. Ja.
Also der erste Lauf von 4 Läufen wird am 29. Januar stattfinden und man kann sich über die Homepage von Team Sauerland anmelden. Ich habe das noch nicht gegengecheckt. ja, also da kann sich jetzt erstmal jeder anmelden. Mitfahren kann jeder, also auch Andi.
Gibt es auch eine Altersbeschränkung, oder?
Aber ins Team, ja nee, nur fürs Ach Team so. Gibt es eine Altersbeschränkung. Bei dem Rennen mitfahren werden auch alle jetzigen Sauerland-Rider. Und Aber diese zwei Plätze, die frei werden im Team und über vier Läufe ausgefahren werden, sind eben nur U23-Fahrer, die das schaffen können. Und die werden dann, vier werden, glaube ich, in Trainingslager eingeladen und zwei werden genommen.
Wie findet ihr das? So, also ich meine, es gab ja mal diesen Hype, ne, als das anfing. Mhm. Ich weiß gar nicht, welches Team war das erste, das so einen Platz
war quasi Canyon SRAM.
Oder Quebecer die erste Mannschaft, ne?
Ah, nee, stimmt. Ich glaube Canyon SRAM zuerst und dann kam Quebecer. Oder halt.
Aber Quebecer war das ein World Tour Platz sogar, ne? Oder?
Genau.
Nee.
Ja, doch, ich glaube schon.
Nee, Devo. Im ersten Jahr war es Devo.
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, die haben es ein Jahr oder zwei Jahre gemacht, und jeweils fürs Devo-Teams. Canyon SRAM war immer fürs Profi, da hat ja Tanja auch gewonnen. Mhm. Ich glaube, war die erste, glaube ich sogar.
Ja, oder? Tanja, Ella Harris. Genau. Jetzt ist wieder noch jemand gewonnen vor kurzem, ne?
Und Alpecin macht jetzt
im auch. Im Männerbereich hat das aber noch nicht so wirklich funktioniert.
Jay Vine gibt es halt. Ja,
Jay
Vine
fährt schon gut, ne? Fast eine World Etappe, glaube ich, sogar gewonnen dieses Jahr, also oder letztes Jahr. Also Alpecin macht es, glaube ich, ganz gut. Den Sieger, Jay Vine, wie du gerade schon sagst, der ist schon ziemlich stark. Und ich glaube, der diesjährige war auch in Australien, ist da schon richtig gute Ergebnisse eingefahren zum Teil.
Ja, kann man mal probieren. Ich kann euch dann. Ich kann euch das aus erster Hand berichten, wie das läuft, denn an diesem 29. Januar wird auch Sauerland Teampräsentation sein und das wird ein Online-Event sein. Und wer moderiert's? Von Sie.
Ich finde es trotzdem, also ist natürlich ein ganz guter Marketing-Gag so, ne? Aber irgendwie jetzt so in einer anderen Disziplin zu scouten, macht nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach.
Aber, also du meinst, bei E-Games zu scouten?
Ja, ich glaube schon, dass es mittlerweile auch so spezialisiert ist schon, dass die Leute da wahrscheinlich.
Wobei das E-Cycling, kann mich irren, aber relativ auf Swift spezialisiert ist. Und ich glaube, so jede Plattform hat schon immer so ein bisschen ihre eigene. Ich weiß jetzt nicht, ob es so Ruby-Pros auch gibt. Auf Swift gibt es ja schon so richtige Pros.
Genau, also Ruby ist das Fahrverhalten bei Ruby ist, glaube ich, anders. Also auch mit Wind. Ich glaube, du hast andere Windschatten und wie du trittst, also die Art und Weise, wie du das Rennen fahren musst, ist anders als bei Swift.
Du bist ja jetzt auch auf so, fährst du eigentlich auf Swift oder fährst du einfach nur so Rolle?
Nee.
Fährst du einfach nur Rolle?
Ich fahre einfach nur Rolle.
Gut.
Ich guck mal Bushido-Doku an dabei.
Ja, wie man hört, wir sind maximal uninformiert, was das Ganze angeht.
Warum sind wir nicht? Wir haben gerade maximal viel Information geliefert.
Ja, ich weiß noch, als ich dieses Swift-Rennen von der Bundesliga oder was auch immer da vom BDR moderiert habe und immer so Hate-Mails kamen, so gar keine Ahnung von dem Renngeschehen da und so. Ja, stimmt. Auf jeden Fall hatte ich wenig Ahnung von diesem Renngeschehen da.
Im nächsten Jahr machen wir es dann auch mit irgendeiner Plattform, gibt es bei uns Besenwagenplätze zu gewinnen.
Ich glaube nicht, aber... Ich stelle dem Ganzen mal offen gegenüber. Ich gucke mir das mal an, wie das bei Sauerland läuft und werde das ja dann auch irgendwie kommentieren. Ich gucke mal, wie ich das mache.
Die heißt übrigens nicht mehr Sauerland. Du müsstest wissen, wie sie richtig heißen.
Ja, Sauerland, der Name bleibt doch bestehen, oder?
Nee, der heißt Ruby Saris.
Sauerland.
Aber stell dir mal vor.
Die Hirsche.
Stell dir mal vor.
Ist das deren Hashtag, die Hirsche?
Die Hirsche.
Stell dir mal vor, wir hätten quasi auch unsere eigene virtuelle Welt und jeder ist ein Besenwagen. Also das Fahrrad ist ein Besenwagen. Das fahren wir ganz viel.
Ich sag ja sowieso,
Need for Speed heißt das.
Warum zur Hölle hat sich nicht schon irgendeine von diesen Plattformen mit Nintendo zusammengetan und macht so Radsport Mario Kart oder Need for Speed?
Ja, das ist ja so geil, man kann so Bananen werfen.
Ja, das wird doch jeder machen. Das wird jeder total abfeiern.
Ja.
Vielleicht gibt es irgendwann so einen Mod.
Aber wo wir jetzt ja gerade bei... Ich glaube, die heißen die Saris Rufi oder Rufi Saris? Egal, eins von beiden und Sauerland.
Paris Sauerland,
genau. die wollen eine Pro Conti werden. Das ist jetzt auch wieder einfach.
Ja, so langfristig, aber das gab es schon. Die haben das ja schon immer mal wieder so angedeutet, glaube ich, ne? Oder da wurde so gerüchteweise drüber gesprochen. Aber ich glaube, die arbeiten so kontinuierlich auf jeden Fall auf das Ziel drauf hin. Ich meine, im Podcast hat der Teamchef ja hier noch nicht so viele Infos dahingehend raushauen wollen. Ich glaube, das war auch vor der offiziellen Verkündung der neuen Sponsoren. Aber ich glaube, so langfristig plant das Team damit auf jeden Fall. Ich habe ja mir auch schon zwischen den Feiertagen heimlich den neuen Servicekurs von denen angeguckt.
Heimlich?
Er ist noch eine Baustelle, aber ich bin da mal reingegangen.
Hast du also
inkognito.
Einfach so auf der Baustelle rumgelatscht. Richtig geil.
Das ist im Industriegebiet.
Richtiger Creep.
Ja. Da ist ich mit Dreiviertelhose eingegangen.
Nee, so auf Überwachungskamera, wer ist das?
Wir haben noch keine Kamera, das habe ich geguckt.
Ist ja ungefähr so groß wie der von Jumbo Wismar?
Fast. Also ist schon groß. Also ist so im Industriegebiet so eine Lagerhalle, richtig schön.
Ja. Ja, brauchst du auch, ne? Also wenn du diesen Schritt irgendwann mal gehen willst, selbst wenn es in 3-4 Jahren ist, brauchst du ja sowas. Sonst, also, ja.
Ja, wer von euch hat noch bemerkt, dass es noch ein KT-Team gibt jetzt in Deutschland?
Ja, ich.
Ja, mitbekommen habe ich das schon. Ja.
Und wer von euch hat sich dann noch im zweiten Schritt gewundert, so, hä, was?
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen, als es bei Twitter, als es bei Bastis Twitter-Freundschaften da durch die ging.
Bastis
Bubble heißt das.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn, ne? Basti, das Wahnsinn. Alles. Jetzt gibt es ja auch einen Tick Rabel oder wie heißt, oder nicht Rick Zabel, sondern
Paul, es gibt unzählige, gibt's auch schon ändern die auch immer ihren Namen. Also.
Tick Rabel. Ja,
aber ich finde das lustig. Das ist, ich frage mich, ob es das in anderen Sprachen auch gibt, also bei den Franzosen.
Ja. Nee, in anderen Sprachen nicht, aber es gibt es auch im Fußball. Gibt's,
ja, klar. Sowas. Aber es ist ein deutsches Ding, ne?
Sind auch Fußballer dabei, so bei der Bubble. Das ist auch witzig so. Das heißt, ich dachte nie, dass es Überschneidungen gibt zwischen Fußballfans und Radsportfans.
Doch, ja.
Gibt's aber.
Ja. Hauptsache können Scheiße labern.
Genau. Ja, egal. Ich nur mal kurz hier das thematisieren. So. Ohne Scheiß, dieses Team wird wahrscheinlich schon richtig abgefuckt sein, wie viel Resonanz sie schon von ihrem Slogan da bekommen haben.
So gut.
Aber wir stellen das hier mal frei. Bitte schreibt mir gerne mal eine E-Mail, jemand von diesem Team, und erklärt uns den Slogan von dem neuen Team Santec Vibatec. Others have to, we can do. Auslegung frei.
Andere müssen, wir können.
Ja.
Nix muss, alles kann.
Genau. Alles muss, nix kann. Gut. Ja, letztes Thema. Ich habe mal wieder einen Serienpitch. Wir hatten ja schon öfter so die Radsport, die Radsport-Cops und so. Ja, ich kann dir nichts weiter dazu sagen. Ich will das einfach mal so in den Raum stellen.
Hat mir das ja geklärt.
Basti wollte sich einfach die Recherche fragen und will jetzt eine E-Mail mit allen Infos.
Ja, genau. Ja, genau. Klar. Ey, es gibt ein neues KT-Team in Deutschland. Wir haben noch gar nichts dazu gesagt. Keiner von uns weiß was, außer die Namen der Fahrer stehen auf Pro Cycling Stats auf jeden Fall.
Und ja, ich weiß schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Auf jeden Fall.
Ja, sind wir mal gespannt, ob irgendjemand was weiß. Wir kriegen ja immer Informationen zugespielt. Ja, Serienpitch demnächst. Außerhalb der Radsport-Cops. Ich habe mit Corinne geschrieben am Wochenende, die ja jetzt von DSM zu Jumbo-Visma gewechselt ist. Und ja, einfach nur erstmal so ein bisschen, na, wie geht's? Bisschen über Radposition gesprochen auf dem Cervelo jetzt wieder. Und
unten ist so lang.
Meinte ich, nee, die darf ja jetzt endlich nicht mehr das S fahren. Das andere passt. Ja, das können wir vielleicht heute mit unserem Gast klären, warum die ein S fahren musste. Ja, auf jeden Fall meinte ich so, ja, keine Ahnung, die ist jetzt noch in Staaten und ja, wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Weil die hat ja bei DSM in dem Haus gewohnt, in Sittard. Und sie so, ja, Jumbo hat auch so ein Teamhaus für uns. Das ist auch in Sittard, aber in einem anderen Stadtteil. Krass. So, dann jetzt so gerattert bei mir und so, ja, krass, weil die Gang eigentlich so wie Bloods und Crips in Sittard. Und fährst du jetzt mit deinen neuen Teamkolleginnen so beim DSM-Haus vorbei und guckst so böse und hast so Fingerpistols oder sowas? Und ist auch gleich aufgesprungen, so, ja, oder stellt ihr euch vor das Haus und wenn die rausgucken, so, dann verstellt ihr so die Sattelhöhe, um die zu dissen. Ja, und dann werde ich jetzt einfach mal das ein bisschen fortspinnen und mach so Sittard Hood Wars oder Streets of Sittard, die zwei Gangs gegeneinander. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ist denn Sittard für die weiblichen Radsportteams? Ja, sind die aber, Männer da aber, auch beheimatet?
Ja, aber, also die Demo-Fahrer.
Aber was ist da? Also warum? Also
es liegt günstig, ne?
Das war's.
Also es ist logistisch einfach, keine Ahnung, ob da irgendwie schon vorher die Teams ihren Sitz hatten, aber ich glaube, Jumbo-Visma hat irgendwo anders den Teamsitz, ne? Ich weiß gar nicht genau.
Mal Sittard. Muss ich mal gucken, wo das ist hier. Warte mal, das ist ja hier bei... Also ist er deutsch?
Ist auf jeden Fall nicht weit von hier. Ich war da schon.
Ja, die andere, also geil. An der Stadtgrenze ist auch die Landesgrenze.
Stimmt, Alter,
ja.
Geil, da gibt es einen Ort auf der deutschen Seite, der heißt Geilenkirchen.
Mhm. Kenn ich auch.
Er liegt schon gut, ne? Ist das die Eifel dann direkt da? Ja, schon, ne? Ja.
Ja, nee, das ist Aachener Land, ne?
Schon nicht schlecht, aber besser als Kelmis. Nein, Kelmis ist natürlich auch schön. Okay, gut, hätten wir es auch geklärt. Wieder was dazugelernt.
Ja, wir gehen ja jetzt, wir bleiben ja im Thema quasi.
Ah, okay. Das war jetzt quasi eine Überleitung schon.
Es war eine sehr, sehr geschickte Überleitung, ja.
Okay, dann.
Ich gehe 2022 gehe ich mal ins Überleitungsgame und versuche dich herauszufordern.
Okay.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Stell dir vor, du fährst mit deiner Biker-Gang durch die Stadt. Die Straßen gehören euch. Du hast dein Rad poliert, die neuen Felgen aufgezogen und das große Blatt aufgelegt. Alles, um die rivalisierenden Gangs zu beeindrucken und klarzumachen, wer die Babos sind. Und da besteht kein Zweifel mehr, die coolste Gang der Stadt. So fühlen wir uns so alle manchmal auf unseren Carbon-Schleudern mit unseren fancy Klamotten, oder? Und dann kommen wir nach Hause und müssen Büroquatsch regeln. Gar kein Bock. Muss aber halt sein von Zeit zu Zeit. Verkörperung dieses Dilemmas zum Beispiel Versicherungsverträge. Man denkt, einmal abgeschlossen, ist das gut so und zwar für immer. Aber nein, man braucht ja auch immer mal wieder neue Teile fürs Rad, weil sich irgendwas weiterentwickelt bzw. besser wird. Genauso solltest du auch deine Versicherungen auf deine Lebenssituation anpassen, wenn sich was weiterentwickelt. Und das übernimmt gerne Clark für dich. Das Ganze ist kostenlos und digital. Du trägst deine Versicherungen in die App ein und Clark macht für dich den Bedarfscheck. Zeig dir also auf, wo du über- bzw. unterversichert bist und auch, wo du ein paar Dollars sparen kannst. Registrierung und Anmeldung sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Es gibt in Deutschland nämlich unfassbar viele Versicherungsanbieter. Der Clark-Algorithmus schlägt sich für dich durch diesen Dschungel. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt's nochmal Beratung von den freundlichen Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat, so wie du willst. Es gibt mit uns auch nochmal ein Goodie oben drauf. In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, welche die du schon hast, nicht welche die du abschließen musst, 30€ bei Amazon abschrauben. Du bist als Besenwagenfahrer schon zufrieden mit Clark? Empfiehl die App noch einem Freund weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50€ von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt soweit gut? Check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Besenwagen mittlerweile im Ganzen von Sittard erzählen, tatsächlich nach Sittard gefahren. Oder unser Gast wird uns gleich sagen, wo genau hin, scheint nochmal ein anderer Stadtteil zu sein. Wir begrüßen Martin Salmon auf etwas, was er selbst letzte Woche eine Abschiedstournee nannte. Mal sehen, was er zu erzählen hat. Hallo Martin.
Grüßt euch.
Ja, für die Leute, denen Martin jetzt erstmal kein Begriff ist, ist jetzt ziemlich lange bei Sunweb DSM gefahren und hat dann im zarten Alter von 24 Jahren nun seine Karriere beendet. Nach, ich glaube, 3 oder 4 Jahren im Development Team und 2 Jahren im World Tour Team und wird uns jetzt gleich, ich finde es mega interessant, mal erzählen, wie ist das Ganze gelaufen? Dann kriegen wir vielleicht auch endlich mal lang ersehnte Insights aus diesem Team und Insights aus der Entwicklung als Rennfahrer und Insights eben aus dieser Situation, relativ jung eine Profikarriere zu beenden. So viel vorweg. Jetzt erzähl uns erstmal, wo genau du steckst. Du hast uns eben schon mal erzählt. Wir hatten eben, ich hole nochmal aus, kurz die Rede von Corin Rivera bzw. LeBecky, die erst bei DSM in Sittard gewohnt hat und jetzt bald zu Jumbo nach Sittard zieht, was ich relativ lustig fand, dass es verschiedene Stadtteile für die verschiedenen Teams, also Gangs, gibt.
Ja, so gut wie. Es gibt in Sittard das Waterslake-Komplex. Das ist eine Sportstätte, wo es verschiedene Teamhäuser und Studios gibt für Sportler. Dort war lange Zeit, hatte Team Sunweb auch ein Haus, wo auch unter anderem Corinne gewohnt hat. Nun ist vor 2019 wurde ein anderes, das Keep Challenging Center in Sittard, mehr im Zentrum gebaut. Und da habe ich dann auch 3 Jahre lang gewohnt. Und jetzt aber zu diesem anderen Komplex umgezogen, da die Häuser benötigt werden für neue Fahrer. Und ja, vorerst wollte ich in der Region bleiben und das war einfach die beste Option, um als Sportler gut an eine Wohnung zu kommen.
Ja, nice, kennt man so aus Deutschland jetzt erstmal nicht, ne? Also weiß nicht, ist das ein niederländisches Phänomen? Ist das ein Radsportphänomen? Bauen die Teams, helfen die da mit? Macht das der Staat? Hast du da einen Einblick?
Also das hier ist von der Stadt Sittard, aber auch von der Provinz Limburg. Sittard will sich als Sportstadt irgendwie werben und somit wohnen hier ganz viele Triathleten, Mountainbiker, Fußballer und einige Radsportler. Und hier saß zum Beispiel jahrelang die amerikanische Juniorennationalmannschaft, sitzt hier auch in einem von den Häusern. Die wollen sich einfach als Sportstadt werben und so geht da ein gewisses Funding hin.
Klingt ganz geil. So aus deutscher Perspektive.
Ich wusste das gar nicht, ne? Ich habe so, dass da jetzt in Niederlanden unweit der deutschen Grenze da irgendwie so ein Sportzentrum eigentlich ist, so eine ganze Gemeinde oder Stadt. Ja.
Ja, das hat sich erst die letzten paar Jahre so entwickelt. Also hat, glaube ich, relativ klein vor 5, 6 Jahren angefangen und wird jetzt auch immer mehr ausgebaut.
Ja, und du hast dich ja scheinbar auch entschieden, da erstmal zu bleiben.
Ja, genau.
Gut, lass uns erstmal klären, wie du da gelandet bist. Also auch erstaunlicherweise bist du ein Pelzerbu.
Wieso erstaunlich?
Hast da, ja, man keine Ahnung. Nicht. So, man hört's du nicht, hast irgendwie einen anderen Eindruck gemacht.
Also desto länger ich dir zuhöre, desto mehr hörst du, also ich hätte auch denken können, dass du einfach ein Holländer bist, der sehr gut Deutsch spricht. Aber ich bin auch nicht so gut mit, damit den Dialekt irgendwie wirklich zu erkennen. Aber es hört sich gerade hört sich auf jeden Fall sehr sympathisch an.
Ich habe auch ein kleines.
Das nehme ich als Kompliment.
Video.
Ja. Ist es auch, ja. Aber genau, jetzt zurück. Wie bist du da hingekommen? Weil ich habe mich vorhin auch hier bei uns in die Runde gefragt oder gesagt, dass ich dich gar nicht wirklich kannte. Also ich wusste, dass du auf einmal bei DSM warst oder Sunweb hieß es ja früher beim Devo-Team. Und ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwie bei einer Bahnveranstaltung in Frankfurt irgendwie wahrgenommen, glaube ich, wo du ja auch, ich glaube, du bist früher auch Bahn gefahren auch oder sowas, ne?
Ich glaube, es wird wahrscheinlich Berlin gewesen sein.
Oder Berlin, auf jeden Fall in dem Kontext. Und dachte ich, okay, wer ist er eigentlich? Wie kamst du zu DSM oder zu Sunweb früher? Also, was ist so dein Werdegang? Weil ich habe da gar keinen Einblick.
Ja, bin relativ gut als Junior gefahren und somit war ich dann 2016 in meinem ersten U23-Jahr war ich erstmal bei Chambéry beim Age Desert Development Team. Dort habe ich dann ein Jahr in Frankreich gewohnt.
Entschuldigung, wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
Und genau, hol doch mal die Ergebnisse vom zweiten Jahr Junioren an, dann weißt du, wie die auf den aufmerksam geworden sind.
Ja gut, aber unsere ZuhörerInnen gehen jetzt nicht alle zu Pro Cycling Stats und gucken sich die Ergebnisse an.
Deswegen über welche Vereine bist du gekommen und so, wie ist das vorher gelaufen?
Okay, dann beginne ich mal weiter hinten. Ich fahre für den RV08 Dudenhofen. Komme also auch ein bisschen von der Bahn, war aber hauptsächlich immer auf der Straße tätig. Ja, ich bin erst, ja, ich habe in der U15 erstes Jahr angefangen und das war 2010. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mal dieses Peloton-Fahren gut raus hatte und wie man vorne fährt. Was dann zum ersten Mal gut geglückt ist, sage ich jetzt mal, bei der deutschen Meisterschaft in der U17, wo ich dann auch gewonnen habe in 2013. Danach in den Junioren war es etwas kompliziert für mich mit der Nationalmannschaft, da ich in erster Linie damals nur Brite war. Ich bin sowohl Brite als auch Deutscher inzwischen, aber habe erst die deutsche Nationalität seit Ende 2013 und war somit aus dem aus internationalen Wettkämpfen durfte daran nicht teilhaben. Heißt, somit wurde ich erst 2015 mitgenommen, wo ich ja paar gute Ergebnisse gezeigt habe. Ja, ein Etappensieg bei der GP General Patton und ein zweiter Platz bei der Trofeo Karlsberg.
Genau, und du wirst Fünfter bei der WM in Richmond.
Das auch noch.
Ja, und ich war auch in Richmond. Also wir waren dann demzufolge auch im gleichen Hotel und haben uns dann da sicherlich auch gesehen. Ja, aber gut.
Ja.
So ist es dann, aber ja. Das ja. Ist mir jetzt aufgefallen, ne?
Ja, es, ja, ich glaube, wir hatten nicht so viel Kontakt zu den Profis, genau. Ich damals. Ja. Da, ja, das hat man so akzeptiert, dass darauf war hinzuarbeiten. Da gehört man noch nicht dazu.
Genau, okay, du wirst auf jeden Fall, jetzt verstehe ich auch, wie du bei Chambéry gelandet bist.
Ja.
Die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr gut. Aber dann trotzdem, wie kam das, also ich meine, es gab ja damals dann auch schon andere gute Teams, ne? Also KT-Teams. Wie lief das dann mit Chambéry ab, dass du da hingekommen bist?
Also ich wurde relativ früh, wurde ich von meinem Manager Christian Baumer angesprochen, dass er in mir Potenzial sieht und dass er Potenzial sieht, um Profi zu werden, was ich ja eigentlich bis zur Trofeo Karlsberg nie geglaubt hätte. Von daher war das eine ziemliche Überraschung und er hat mir angewiesen, damals bei Chambéry eine Bewerbung hinzuschicken. Ja, damals haben wir auch noch an BMC, glaube ich, auch noch und Axion und Stölting war, glaube ich, auch interessant damals, aber da die in dem Jahr sind die Pro-Conti geworden, hat das oder gab es diese Fusionierung mit Kult, war das dann doch wieder uninteressant oder ja, haben die, glaube ich, keine Erstjährigen genommen. Von daher hat sich Chambéry bei mir gemeldet und bin ich dahin. Ich habe das als, ich war zu dem Zeitpunkt habe danach mein Abitur fertig gemacht und wollte einfach mal woanders hin. Es war die Möglichkeit, um Französisch zu lernen, um dichter bei den Profis zu fahren. Und so habe ich gleich die Opportunity genommen.
Gelegenheit,
genau.
Damals zu...
Ja. Warte kurz, okay. Ich habe ein paar Fragen noch zu Frankreich, beziehungsweise wie einfach ein ganz kurzer Abriss oder deine Erinnerungen, Erfahrungen aus dem Jahr, weil du wolltest was Neues sehen, du hast was Neues gesehen, System französischer Radsport, Development und so weiter. Erzähl ein bisschen was.
Ja gut, also neu war es auf jeden Fall. Also ich dachte, wie ich dahin ging, dass ja, Englisch wird schon ausreichen. Das ist in Frankreich auf jeden Fall nicht der Fall. Ich kann mich noch erinnern, mein erster Abend in dem Appartement, in dem ich in Chambéry gewohnt habe, hat mein Mitbewohner kein Wort Englisch gekonnt. Und damals haben wir uns noch per Google Translate verständigt. So, ja, musste ich dann ziemlich schnell Französisch lernen, was mir zum Glück sehr schnell gelungen ist. Ich hatte kein Französisch gehabt in der Schule. Das französische Rennfahren war doch sehr schnell was anderes. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass deutsche Rennen, vor allem noch in den Junioren, doch sehr passiv waren. Ja, dann ist mal irgendwann am Ende eine Gruppe von 3, 4 von den Stärksten weggefahren, aber davor ist halt nie viel passiert. Der Gedanke war immer, die holen wir schon noch. Und das war in Frankreich weniger so. Da ist es Attacke, 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 bis da vorne eine 25-Mann-Gruppe ist und dann wird daraus nochmal weiter attackiert. Und ja, das Rennfahren, das hat mir doch dann schon ganz gut gelegen. Und ja, eigentlich im Team habe ich mich auch doch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ja, das Angebot von Sunweb war dann doch einfach besser damals.
Also inwiefern perspektivisch, finanziell, also kannst du auch keine Zahlen nennen, wenn du willst, aber was war besser an dem Angebot? Weil Chambéry ist ja schon, natürlich, wie du gerade schon sagst, der Stil, wie die Radrennen fahren, ist halt nicht da, weil es einfach unkontrolliert. Es gibt halt, also wenn man die französischen Radrennen irgendwann mal gefahren ist in seiner Karriere, das ist halt einfach Anarchie den ganzen Tag, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und DSM ist halt eine ganz andere Herangehensweise und Struktur. Kam das einfach auch mehr entgegen, also zum damaligen Zeitpunkt?
So wie die mich angeworben haben, mit den ihren Trainingsphilosophien und dem Scientific Approach, das fand ich, hat sehr, sehr gut zu mir gepasst. Ich meine, bei Chambéry, das ist ein Clubteam, von daher, ja, wird nicht bezahlt. Das war dann bei Sunweb anders. Und ich wollte damals studieren und sah eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, ja, ich wollte nicht in Frankreich studieren und sah die Möglichkeit, um in Aachen studieren zu gehen. Und das das wäre dann einfacher mit Sunweb, weil für Chambéry musste man auch in Chambéry wohnen. Und so ein Fernstudium klang mir damals nicht so gut. Und in der Nähe war eigentlich auch nichts wirklich, was mich gerissen hat, sag ich jetzt mal, mitgerissen hat.
Das wäre tatsächlich direkt meine nächste Frage gewesen. Du hast gerade gesagt, in dem Jahr vorher hast du Abitur gemacht und ob du dir dann überlegt hast, was du jetzt schon beantwortet hast, direkt auch ein Studium anzugehen. Du erscheinst mir in der kompletten Wahrnehmung und Kommunikation nicht nur in Radsportverhältnissen, sondern ein halbwegs intelligenter Mensch zu sein und so ein bisschen vielleicht breiteren Horizont zu haben. Du hast uns aber im Off eben auch schon erzählt, dass du jetzt quasi wieder einen Studienplatz suchst. Also hast du es nicht gemacht, vermutlich, beziehungsweise wenn angefangen und nicht weitergemacht.
Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Ich habe Physik an der RWTH studiert, das aber jedoch nicht sonderlich erfolgreich, da ja, Studium und Radsport ist nun mal schwer vereinbar. Und vor allem, ja, Physik ist war nicht meine schlauste Entscheidung, dafür zu gehen. Und das würde ich auch nicht nochmal machen. Also ich bin momentan eher auf der Suche für Maschinenbau oder ähnliches.
Weiter in Aachen.
Ja. Kann man in Aachen auch ganz gut machen, habe ich gehört.
Genau, habe ich auch gehört. Nur sind da sehr viele Maschinenbauer.
Okay, dann bist du quasi von Chambéry zu Sunweb damals.
Genau, und in ein Team. Ich sag's kurz zwischenrein in deine Frage. Du kannst direkt weitermachen mit beispielsweise Florian Storck, den wir hier schon hatten, mit Max Kanter, mit dem Felix Gall, ein Ruben Zipuntke fuhr damals noch da und ein Nils Eekhoff zum Beispiel auch. Jetzt wieder zu dir, Paul.
Genau.
Ich hatte jetzt eigentlich keine so spezifische Frage, weil du meinst gerade so der Scientific Approach bei Sunweb und der halt bei Chambéry anscheinend nicht da war. Ist es denn jetzt so jetzt gehe ich natürlich schon so ein bisschen so Rückblick, ist vielleicht ein bisschen früh, aber warst du nach so einem Jahr bei Sunweb dann immer noch davon überzeugt, dass das für dich der richtige Weg war, also die richtige Entscheidung?
Fragen wir doch erstmal nach den Erfahrungen mit dem Scientific Approach. Was hat sich geändert? Was haben die gemacht?
Oder so, ja.
Ich meine, also es fing schon ziemlich früh mit dem Bikefit an. dass wir überhaupt ein Bikefit bekommen haben bei Sunweb, sowohl fürs Zeitfahrrad als auch fürs Straßenrad, war schon mal ein großer Vorteil gegenüber Chambéry. Auch am Beispiel, ja, ich hatte damals einen 38 cm Lenker drauf und ich habe äußerst schmale Schultern und ich habe einfach gefragt, ja, gibt es nicht vielleicht noch was Schmaleres? Und dann hat er gesagt, ah ja, ich schaue mal nach, morgen kriegst du einen 36er. Sowas, dass das so einfach ging, das war für mich, da hat mein Kopf explodiert, wo ich bei Chambéry zuerst einen 42er Lenker zum Beispiel bekommen habe und ein Zeitfahrrad, wo die Arme noch flach waren, solche Sachen. Das fing schon ziemlich früh so an, auch so, was die Ernährung anging. Wir haben relativ früh mit Ernährungsberatern gearbeitet bei Sunweb, was ja bei Chambéry war einfach nur, du musst leichter werden. Mein erstes Mal, dass ich überhaupt in Chambéry war, wurde ich vom Arzt bemessen, der dann damals, ich glaube, das war ein paar Wochen nach der Junioren-WM, war ich 57 Kilo. Und er sagte, und mit irgendwie, ja, das war diese Vierpunkt-Messung, ich glaube, da hatte ich 22 Millimeter, da hat er gesagt, ja, zum Profi werden muss das schon noch unter die 20 Millimeter kommen, also würde ich sagen, da können noch 2 Kilo weg. Und das dann einem Jungen von 18 zu sagen, dass da noch 2 Kilo weg müssen.
Ja, 57, ja, Kilo wiegt bei welcher Größe?
1,79.
Ach, alter Schwede, die ist so groß.
Echo funny.
Ja, das sieht man mir nicht an.
Nee, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Alter Schwede, ey. Das ist krass.
Ja. Nur mal kurze Zwischenfrage, bei wie viel Kilo bist du als Profi angekommen?
Bei 60.
Ja, du bist halt auch Muskelmasse.
Ja, also, das ist eigentlich auch normal. Also die meisten Fahrer werden ja tatsächlich von den Junioren in die U23 ein bisschen schwerer. Man wird ja auch erwachsen,
genau,
ne?
Ja. Genau, und ja, das Ziel, um leichter zu werden, ja, das führt irre. Ich habe dann, ja, leider habe ich das dann auch so weitergeführt bei Sunweb. Die haben es mir abgeraten. Ich habe weiterhin, ja, die ersten 1,5 Jahre im Team probiert, leichter zu werden, mit dem Scientific Approach durch Calorie Counting. Wir hatten Tabellen und Apps, wofür wir alles da nachmessen könnten. Die Ernährungsberaterin war immer begeistert von wie viel ich ausgefüllt habe und wie gut ich das alles mache. Aber im Endeffekt, ja, schneller bin ich dadurch nicht geworden. Von daher musste ich dann auch wieder meinen eigenen Weg von, ja, wenn man viel trainiert, muss man auch viel essen.
Ja. Mhm. Wenn ich jetzt hier so sehe, dass du ja im Prinzip, du warst ja 3 Jahre voll im Devo-Team und dann nochmal 2019, da warst du da ja schon raus aus der U23, warst du ja auch noch im Devo-Team?
Da war ich noch U23, das war das letzte Jahr U23, 2019.
Aber war von Anfang an der Plan, da wurde jetzt so kommuniziert, dass du so und so lange in dem Devo-Team fährst und dann in die World Tour gehst, oder?
Nee, das wurde offengestellt. Da gibt es ja einige Beispiele von Fahrern im Devo-Team, die nach ihrem zweiten Jahr schon Profi werden. Andere, die vollen 4 Jahre brauchen. Und manche, die bis über die U23 hinaus noch im Amateur oder Kontinental fahren, bevor sie Profi werden. Oft ist es auch so, dass die Fahrer, die auch länger in im Amateurbereich noch fahren, so drittes, viertes Jahr, dass die auch besser herauskommen. Mhm. Aber bei mir, ich kann auf jeden Fall von mir sagen, dass ich im dritten Jahr auf jeden Fall noch nicht bereit wäre, um Profi zu werden.
Mhm. Eine Frage, die sich mir da so gestellt hat, ist, wie hat man mit dir als Fahrer geplant? Wie offen hat man das kommuniziert von Teamseite aus? Beziehungsweise wie wurde direkt so ein langfristiger Plan? Wir haben das mit dir vor, oder ist nun ein Saisonplan immer mit Rennen schon gestellt worden? Also ich stelle mir vor, dass man bei DSM auch relativ früh einen Rennplan bekommt für sich und vielleicht ein Gespräch bekommt. Wo wollen wir mit dir hin?
Rennplan gab es immer sehr früh, vor allem für die erste Saisonhälfte gab es immer schon, ja, im Januar meistens schon den Rennplan. Ich weiß nicht, ob wir es ein Jahr sogar schon im Dezember hatten. Meistens wurde dann auch eine Zielstellung dazu, wir wollen, dass du am Ende des Jahres Stagiaire wirst. Das sollte deine Zielsetzung sein. Aber jetzt von Ergebnissen war da zumindest bei mir noch keine Rede im Frühjahr. Ja, ich glaube, dass am Anfang war immer, ja, im Vorgrund stand die Entwicklung und nicht die Ergebnisse.
Wie war so dein, du bist dann dahin gewechselt 2017, bist dann da 3 Jahre im Devo-Team. Wie hat sich das für dich angefühlt? Warst du happy da? Konntest du so fahren bzw. so Sportler sein, wie du das wolltest?
Ja, für mich hat's gepasst. Es hat ein bisschen gedauert. Das erste Jahr war noch ein bisschen Gewöhnung an die Sorte Teamfahren. Also, dass es eine strikte Hierarchie im Rennen gibt. Wer ist Kapitän, wer ist Leader? Wie wir den Plan angehen. Das war noch gewöhnungsbedürftig gegenüber dem Chaos von französischen Rennen. Im zweiten Jahr würde ich sagen, dass ich noch zu sehr beschäftigt war mit Gewicht und Watt und nicht genug beschäftigt war mit Rennen, womit ich dann erst im dritten Jahr eigentlich das Rennfahren richtig wieder raus hatte.
Okay, du sagst, die ersten beiden Jahre waren quasi so ein bisschen verloren, weil halt auch mit Gewicht und, also bei Sunweb die ersten 2 Jahre. Wie hat das Team in der Zeit mit dir kommuniziert hinsichtlich deiner Vertragsverlängerung und so? Ich meine, ich weiß nicht, ob die zufrieden waren mit deinen Ergebnissen oder haben die quasi anhand von Leistungsdaten einfach sehen können, okay, gut, da ist Potenzial, wir geben dir noch eine weitere Chance. So ein Devo-Team ist sicherlich auch der Druck höher als in einem normalen KT-Team, gehe ich einfach mal von aus. Ja, aber auch der eigene Druck, den man sich macht, weil man weiß, also ich meine, vielleicht ein gutes Ergebnis ist dieser Schritt zur World Tour ein wesentlich kürzerer, ja. Also das ist ja sehr, sehr schnell möglich, denke ich mal. Wie ist man da mit dir umgegangen? Wie hat man es kommuniziert?
Ich glaube, die waren ziemlich offen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die ersten 2 Jahre verloren waren.
Nee, aber
ich würde eher sagen, dass halt ich Issues, sie anders, ne? hätte angehen können. Ja, also genau. Ich meine, ich glaube, es gehört auch ein bisschen im Leben dazu, auch diese Fehler zu machen. Ich meine, dafür, finde ich, ist so ein Devo-Team und die U23 ist auch da, um diese Fehler zu machen. Wenn ich sehe, ja, was junge Fahrer hochkommen, die dann im Profiteam diese Fehler machen, dann, ja, denkt man sich manchmal, dafür ist eigentlich die U23 da. Und davon sage ich ja, diese 2 Jahre, wo es nicht so gut lief, sind auf jeden Fall nicht weggeschmissen, aber hätten auf jeden Fall besser verlaufen können. Wie das Team mit mir umging, die waren immer sehr ruhig. Der Druck kam hauptsächlich von mir, so wie bei den meisten Fahrern in Devo-Teams. Man weiß, der Schritt ist eigentlich doch ziemlich kurz. Da fehlt nur dieses kleine Stück, um in ein World Tour Team zu gelangen. Aber das auch zu schaffen, ist dann doch wirklich, steht man doch unter sehr, sehr viel Druck. Aber das Team hat sich ja geduldet mit mir und ja, ich glaube, dass ich das auch gut zurückbezahlt habe, diese Geduld.
Ja, dann sind wir ja jetzt vielleicht bei dem Schritt, dass du World Tour Profi wirst. Wie wurde dir das dann mitgeteilt, beziehungsweise ging das alles über einen Agenten dann? Oder wusstest du das vorher schon, dass sie das wollen? Wird das mit dem Fahrer besprochen?
Bei mir stand es lange unsicher in meinem letzten Jahr U23. Ich war schon Stagiaire gewesen bei der Tour of Denmark und danach ein paar einigermaßen gute Rennen gefahren. Stand lange auf der Kippe. Und es wurde lange überlegt, sogar noch ein Jahr beim Devo-Team heranzuhängen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Manager, Martin. Ich habe einen Profivertrag hier vor mir. Und das war's.
Okay.
Ja, okay. Das war Schrei vor Glück übers Telefon und ja, das war's.
Nice. Das war dann irgendwann Ende 2019.
Ja, ich würde sagen im August, Ende August 2019 ungefähr.
Ja, das ist ja gar nicht so ultra spät.
Nee, nee, das war noch gut.
Ja, dann erzähl jetzt mal von deinem Wechsel und von der Erfahrung. Wo ging's los oder wie hast du, dann ist ja wahrscheinlich irgendwie, wie sehr kennt man sich schon bei DSM, Devo und Profis vorher?
Also bei Sunweb kannte man sich doch schon ziemlich gut, da viele Trainingslager waren zusammen oder zumindest, dass dann mal ein paar Fahrer bei den Profis mitfährt. Ich war auch schon Stagiair gewesen mit verschiedenen Aufstellungen. Die Media-Events waren auch viel schon zusammen. Von daher kannte ich eigentlich schon so gut wie alle Fahrer, bis auf die neuen Fahrer, die aus anderen Teams dazu kamen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren auch, ich glaube, ich war der 7. Fahrer, der aus dem Devo-Team hochkam. Von daher, ja, von ja. 30 Fahrern kennt man schon dann 6? Schon ein gutes Viertel. Ja. Das hilft dann doch schon weiter.
Ja. Und Niveau? Wo bist du eingestiegen? Wie hat sich das erste Jahr gestaltet?
Naja, das erste Jahr war ein bisschen, natürlich, wie alle wissen, ein kompliziertes mit Corona. Ich habe ein Rennen im Frühjahr gefahren, das war die Tour de la Provence, was an sich ziemlich gut lief. Und danach bis in Juli, glaube ich, keine Rennen gefahren. Von daher, ja, das Pro Experience war erstmal nicht so ganz da und danach der Neueinstieg war dann auch wieder, ja, sagen wir mal, anders, da wir erstmal ohne Fans und ich habe so das Gefühl, dass die ersten Rennen wurden alle so ausgefahren, als ob das letzte Rennen ist. Ich bin mit der Tour de l'Ain wieder eingestiegen und ich glaube, ich war schon dreimal die Tour de l'Ain gefahren als U23-Fahrer. Dort waren jeweils dann 3 oder 4 World Tour Teams am Start. Diesmal war bei der Tour de l'Ain waren 18 World Tour Teams am Start, wenn ich mich recht entsinne.
Es war, glaube ich, der letzte Feinschliff für die Tour in dem Jahr. Also ja, genau. Da waren genau. Alle Tour-Favoriten dabei.
Stimmt.
Ja, das war absurd, was man da gesehen hatte.
Ja, das war echt verrückt. Ja, ich meine, ich bin dann auch später noch die Vuelta gefahren und da hatte man echt ein Gefühl, okay, diese Vuelta, die geht, also ab der ersten Woche dachte man, okay, die geht bis Sonntag und die nächste Woche dachte man, okay, die geht bis Sonntag und dann gibt es wieder neue Regelungen und dann muss die gestoppt werden. Und so wurde die auch jeden Tag ausgefahren, als ob jede Etappe, ja, jede Etappe zählt nochmal mehr. Ich meine, ich glaube, das war ich habe so eine Statistik gesehen, das war das erste Jahr seit 20 Jahren, glaube ich, dass bei keiner Grand Tour eine Etappe von einem prokontinentalen Team gewonnen wurde. Von daher, ja, ein harter Einstieg.
Ja. Ja, das ist echt krass zu hören. Und dann muss man ja auch immer sagen, dann bist du quasi erst das Jahr World Tour, hast vorher nicht so viel Abhärtung bekommen, konntest noch nicht so viel in deinen Körper aufnehmen von dieser Belastung und standest da wahrscheinlich dann stabil unter Druck, unter Stress.
Stabil, ja.
Wie hat denn das Team in dem Jahr mit dir kommuniziert? Hast du einen Zweijahresvertrag gehabt?
Ja, ich hatte einen Zweijahresvertrag. Ja. Ich glaube, das ist auch für Neofahrer ist das normal. Ich weiß nicht, ob das eine offizielle Regel ist oder ob das einfach nur so gang und gäbe ist.
Zwei Jahre muss mindestens sein.
Ja, ja, ist offiziell, ja.
Gut, dann hast du zumindest in meinem Hinterkopf gehabt, nächstes Jahr geht's weiter und vielleicht ein bisschen normaler. Und dann kommt ja quasi schon dein finales Jahr und jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist und wie es jetzt zu dieser Entscheidung kommt, den Profisport erstmal an den Nagel zu hängen?
Ja gut, mein zweites Jahr ist super begonnen. Mit einem, sagen wir, ja, durch die Vuelta war ich war ziemlich spät Off-Season, womit ich im Dezember wieder ins Training gestartet bin und mir am zweiten Tag gleich den Arm gebrochen oder den Ellenbogen gebrochen habe. Von daher war das der Trainingseinstieg wieder erstmal erschwert und die ersten Rennen schon im Februar mit der Tour du Haut-Divar.
Das Französisch hat sich gelohnt.
Man merkt es.
Das ist auch das schönste Rennen zum Einstieg.
Es ist ein super Rennen zum Einstieg. Drei bergige Tage, vor allem in den letzten mit, was sind es, 120 Kilometer und glaube 4000 Höhenmetern oder so. Eine sehr spaßige Etappe. Und danach erstmal Klassiker, wo ich mich als 60 Kilo mit einem, ja, bisschen unsicheren Ellenbogen doch sehr, sehr sicher gefühlt habe bei Brügge de Panne und Coxey de Classic und Shell de Preis und solche Sachen. Die Rennen, diese Windkantenrennen, die liegen mir halt im Regen perfekt. Nun ja.
Wie kam es dazu, dass du in dieses Programm reingerutscht bist?
Ja, ich war halt immer so ein Fahrer, wo die gesagt haben, den kann man in jedes Rennen reinstecken. Also ich kann kilometerlang vorne fahren, ich kann in den Bergen mitfahren. Ich bin halt für alles als Helfer gedacht und die Rolle akzeptiere ich. Und dann stand ich halt für einige Rennen, diese ganzen einwöchigen Rundfahrten stand ich überall als Reserve, dass so, ja, den kannst du überall reinstecken, in jede Rundfahrt, und stand dann immer als Reserve und dann ist irgendwie doch keiner ausgefallen. Von daher hatte ich dann nur diese Eintagesrennen und das eigentlich bis zum zur Mid-Season Break. Und ja, damit hat sich, ich glaube, ja, obwohl die Dauphiné, die bin ich noch gefahren. Das war dann die einzige richtige Rundfahrt im Vorjahr. Und ja, dann habe ich eigentlich schon da, hatte ich dann ein bisschen meine Zweifel. Ja, wie sieht das denn jetzt aus mit Weitergehen? Ich bin an sich nach der Dauphiné hatte ich schon das Gefühl, okay, das, ja, es ist schwer hier und ich weiß nicht, ob ich noch einen Vertrag bekomme. Von daher fährst du jetzt die nächsten Rennen, als ob es auch wirklich deine letzten sind. So wie zur deutschen Meisterschaft hatte ich wirklich das Gefühl, dass das könnte jetzt deine letzte deutsche Profimeisterschaft sein. Dann habe ich am Abend von der Meisterschaft habe ich einen Anruf bekommen. Martin, du fährst mit dem Devo-Team in Polen eine kleine Rundfahrt. Du kannst morgen nach dem Rennen noch erstmal nach Sittard hochfahren und dann morgen fährst du 8 Stunden nach Polen, obwohl ich eine Mid-Season-Break haben sollte. Worüber ich erstmal ein bisschen angepisst war, aber dann habe ich dieses Rennen gefahren auf einem, ja, tieferen Niveau. Wir haben 2 Etappen, glaube ich, gewonnen und auf einmal war es, hey, dieses Radsport-Ding ist eigentlich, ja, es ist vielleicht schwer oben, aber es macht doch schon noch Spaß. Von daher wurde mir dann danach klar kommuniziert, du fährst noch die Tour of Denmark und die Deutschland-Tour und da wollen wir dann sehen, dass du dich da wird sich dann entscheiden, ob wir den Vertrag erneuern. Und ja, in Dänemark habe ich, glaube ich, mit einer Etappe, würde ich sagen, dass ich mich einigermaßen bewiesen habe mit einem 3. Platz. Und ja, danach bei der Deutschland-Tour wieder davon ausgeschieden mit dem, ihr habt sicher alle das Video gesehen von dem Crash auf der zweiten Etappe.
Mhm.
Da bin ich ordentlich auf die Hüfte gefallen und ja, danach lief es einfach die nächsten Tage schwer. Mhm. Und ich kam eigentlich aus der Rundfahrt und dachte, ja, obwohl es scheiße lief mit der Hüfte, ich habe immer noch jeden Tag meinen Job getan. Ich war immer vorne für die Jungs, habe alles getan, was nötig war oder was von mir gefragt wurde und die Woche drauf gesagt bekommen, du bekommst keinen Vertrag vom Team.
Ja, dann
okay. Ja. Das ist
geht die Gedankenmühle los. Die ist schon vorher losgegangen, aber dann weiß man es mit Sicherheit. Ja, auch komisch, würde ich auch jetzt mal, wenn ich mich so in dich reinversetze und mit diesem dritten Platz in Dänemark, hat man dann ja doch eigentlich noch ganz gute Hoffnung, so dass das weitergeht.
Ja.
Ja, dann natürlich auch schwierig, Angebot von anderen Teams zu haben, wenn man diese zwei Saisons hinter sich hat, die halt echt schwierig sind von Rennseinsätzen her. Also da scheint, denke ich mal, jetzt auch nichts Besseres oder Gleichwertiges da gewesen zu sein.
Dadurch, dass auch Quebeca weggefallen ist und einige World Tour Profis in den Wind gesetzt worden sind, war es ja ziemlich schnell klar, dass es schwer sein wird. Und das wurde von meinem Manager auch ziemlich klar gesagt, ja, ich schätze deine Chancen nicht hoch. Von daher habe ich mir relativ schnell ein neues Ziel setzen müssen. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, um die Deutsche Bahnmeisterschaft in Frankfurt zu fahren, das Omnium, um da noch wenigstens ein gutes Ziel für zu haben. Und dann alles, was danach kommt, ist Bonus. Wenn es Karriereende ist, dann ist es so. Und wenn nicht, wenn was dazu kommt, top. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was die Statistik ist. Es sind noch 40 World Tour Fahrer ohne Vertrag. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das schwer einschätzen, wie normal das ist. Und ja, ich glaube, Ausreden kann man sich überall suchen, aber es gibt alle paar Jahre, ist es durch irgendwas erschwert für World Tour Fahrer. Ist es ein Team, das stoppt oder ja, in vergangenen Jahren ein Skandal oder was weiß ich. Und ich glaube, ja, ich glaube, im Endeffekt muss ich einfach sagen, dass bei mir die Leistungen nicht gut genug waren. Ich bin zufrieden, um überhaupt Profi gewesen zu sein. Ich glaube, World Tour Fahrer gewesen zu sein, ist eine für mich auf jeden Fall ein Top-Erlebnis gewesen. Würde ich auch für nichts eintauschen. Und ja, irgendwann muss man akzeptieren, wie weit das eigene Talent einen bringen kann.
Mhm.
Ja, aber hast du für dich Leistungssteigerung gesehen über die Jahre? Also war es schon, dass eine Entwicklung zu sehen war, aber dann einfach am Ende die Entwicklung nicht steil genug war? Oder?
Ja, ich würde sagen, dass da auf jeden Fall Entwicklung war. Es hat gedauert, vor allem mit diesen, ja, dass ich im Ende meines zweiten Jahr U23 auf die tatsächlich 55 Kilo war, aber ja, die Watt dazu nicht hatte, hat es doch gedauert, dass diese Entwicklung tatsächlich da war, aber ich glaube, die Leistung, um wirklich vorne einzugreifen bei World Tour Rennen, ja, die waren nie ganz da, dafür war ich nie ganz genug und habe mich da relativ schnell in diese Helferrolle dann einbauen lassen. Dennoch aber immer noch, ja, ich habe überall, wo die Möglichkeit war, die Ausreißergruppe gesucht, ein Bergtrikot hier und da gepackt und von da aus, ja, ich weiß nicht, was ich mehr hätte machen können.
Ja, es ist halt, ne, es ist auch gerade so diese Helferrolle, zumindest mal der Blick von außen jetzt, ich meine, klar, bis 2016 waren die und ich irgendwie auch Profis und können sie ja auch ein bisschen beurteilen, aber hat auch viel mit Glück zu tun, ne? Also wenn man dann irgendwann nicht in der Lage ist, Ergebnisse einzufahren oder man es einfach nicht tut, weil man halt in der Helferrolle ist, muss man, glaube ich, auch schon im richtigen Team sein, die dann vielleicht auch zufrieden sind mit der Leistung und die alles anders bewerten, einen anderen Ansatz haben. Und ich, DSM schätzt jetzt nicht als ein Team ein, wo man lange einfach nur in der Helferrolle bleiben kann, sondern ich glaube, die suchen auch so nach dem nächsten großen Ding halt immer oder ist halt noch ein hoher Durchlauf, ne? Kommen wir, glaube ich, auch mal gleich drauf zu sprechen, an Fahrern, ja, die kommen und gehen, auch gerade aus dem Devo-Team ist ein sehr hoher Druck da. Ist jetzt vielleicht, kann jetzt Ineos, ist vielleicht auch das falsche Beispiel, wo die natürlich da, ja, die Helfer auch auf einem brutalen Niveau sind, aber da wird, also ne, zumindest von außen auch gar nicht unbedingt verlangt, dass du ein Ergebnis einfährst, dann geht es einfach um deinen Job, abhaken und dann ist gut. Natürlich, ne, das ist jetzt auch nochmal sicherlich anderes Level, ja, aber weiß ich mal, also es ist halt, ne, so manchmal, es gibt ja Teams, da werden Helfer wahrscheinlich mehr belohnt als bei anderen Teams.
Ja. Ich meine, ich glaube hier bei Team Sunweb DSM wurde immer groß das Wort Team in den Vordergrund geschoben und immer groß gepriesen in allen Medien und immer, wir sind ein Team, ja, also auch dieses, ja, dieser Slogan, den wir auch immer hatten, wir sind Team Sunweb und das wurde uns auch das wurde uns auch in jedem Meeting so weitergegeben und so habe ich mich da auch reingelebt und so hatte ich auch die Progression bei einigen anderen Fahrern so gesehen in der Vergangenheit bei Giant Alpecin und Giant Shimano. Jetzt am Beispiel Albert Timmer oder, mhm, Roy Curvers und solche Fahrer.
Aber die, muss man auch sagen, die gibt es bei Sunweb halt auch nicht mehr. Ne? Also diese Fahrertypen, ja, die es halt so Kittel-Zeit war, als Degenkolb das erste, genau, Mal da war, das war auch noch so, da ist halt diese krassen Leader und die hatten halt, ja, ihre Leute um sich herum und die haben sicherlich auch dafür, genau, eingesetzt, dass die im Team bleiben und da ging es, ich glaube, auch so ein bisschen neben der Leistung darum, dass die etwas anderes noch ins Team mit reingebracht haben. Aber ich glaube, die Zeiten, genau, ändern sich ein bisschen, weil der Sport einfach auch viel härter geworden ist. Ne? Also.
Ja, da stimme ich zu. Ich glaube, das hat sich auch so geändert und dass da war auch so ein richtiges Teamband. Das waren immer dieselben sieben Fahrer oder sechs, sieben Fahrer, die immer zusammen waren zu jedem Rennen und dieses Leadout, die sind immer zusammengefahren und das hat sich dann langsam verändert, auch ja bei uns im Team, dass dann hatte der Sprinter mal den Fahrer als Leadout und mal den Fahrer als Leadout und mal den und dann war dieses Band, was wir eigentlich im Devo-Team, würde ich sagen, mehr hatten zwischen den Fahrern, war in der World Tour schon fast weg. Ich war bei so gut wie jedem Rennen immer mit einem anderen Team unterwegs und dann ist es auch schwer, sich ja überall so richtig in dieses Teamgefühl zu haben.
Also jetzt bevor wir jetzt irgendwie auf Rückblick kommen, ob du irgendwas, keine Ahnung, was du in Zukunft machen willst, ne, ist auch noch interessant jetzt irgendwie für mich auch mal zu sehen, wie du damit jetzt umgehst mit der Situation, aber kannst du dir erklären, warum beim Team Sunweb oder DSM so viele Fahrer aus den Verträgen frühzeitig raus wollen oder man sich einigt, ja, dass man Vertrag auflöst.
Ja, super interessantes Thema. Wir haben da einfach, ja, natürlich aus Newsgründen öfter drüber geredet und jetzt haben wir eigentlich zum ersten Mal jemanden, der uns zumindest ein bisschen Einblick von innen geben kann, ohne irgendwelche Verpflichtungen noch gerade vertraglich auch zu haben. Ich will jetzt gar keine Horror-Stories hören, aber ja, keine Ahnung, von außen kriegt man dann immer so gerüchteweise so das Thema Freiheit mit, so in dem, wie man sich da im Team bewegen kann, beziehungsweise was man selbst entscheiden kann und so weiter. Wie kannst du das bestätigen oder widerlegen aus deinen Erfahrungen oder was hast du von diesen Storys mitbekommen? Kannst du Licht ins Dunkel bringen?
Gut, ich würde sagen, erstmal möchte ich mich zu meiner Situation davon distanzieren und sagen, dass ich wurde im Team immer gut behandelt. Ich glaube,
dass meine Freiheit... Ich dachte mir mal raus, dass der Rest gut behandelt, ja, wurde und nicht geschlagen oder so.
Nee, aber also, ja, es gibt Kleinigkeiten, über die man sich, ja, ich glaube, in jedem Team aufregen kann. Und das gehört einfach dazu, wenn man einen Beruf ausübt. Und im Endeffekt ist der, ja, professionelle Radsport, es ist ein Beruf. Mhm. Und da hat man einen Boss oder, ja, hat man jemanden, den man, ja, befolgen muss. Was jetzt aber bei Sun, ich glaube, es kamen einige Fahrer auch ins Team aus anderen Umgebungen, wo das
ist genau der Punkt,
weniger, ich glaube, die Fahrer, die aus dem Devo-Team kamen, waren meist, ich glaube, ja, es gab oft das Gefühl, dass es sehr autoritär ist. Es gibt einen Plan und allein diesem Plan folgen wir. Es gibt Abweichungen vom Plan, gibt es nicht. Das ist so das Gefühl, das, glaube ich, in den Medien zirkuliert. Und es gibt immer einen Plan, aber ja, es gibt, ja, wir wissen alle, wie ein Rennen geht. Ein Rennen befolgt keinen Plan.
Ja, aber
und okay. Ich würde sagen, dass dann einige dann nicht ganz, ja, ich glaube, im Devo-Team hat man schon gut gelernt, wie man mit dieser Autorität umgeht, sage ich mal so. Wie man so reagiert auf, wenn der Trainer sagt, nein, du musst das so trainieren, wie ich das heute sage, oder wenn der Coach sagt, nee, so und nicht anders und solche Sachen, dann lernt man das, wo man besser diskutieren kann und wo es sich nicht lohnt. Wenn's, und manchmal geht es um was Kleines wie Klamotten, dass da irgendwas nicht genau passt. Man kann damit diskutieren, aber oft bringt es nichts. Und manche Fahrer, die machen sich dann über Kleinigkeiten, lassen es zu was Großem explodieren, wo es eigentlich nicht muss. Ich weiß nicht, wie war es bei dir zum Beispiel, Paul, mit Trainingsdaten und ich meine, dass ihr alle eure Trainingsdaten hochladen müsstet, das ist ja normal. Nee, aber wie müsstet ihr?
Das ist relativ halt, ne? Neu.
Ja, genau, das ist halt relativ neu und das okay. in der Art gab es das bei uns auch in den letzten Jahren bei Bora, also als ich noch da war. Aber da wurde halt mal gesagt, Leute, ladet hoch, aber da gab es keine Konsequenzen. Was du jetzt halt gerade sagst, dass Leute aus dem Devo-Team, ich verstehe, dass das jetzt, wenn so ein, ich meine, Dumoulin war sehr lange da, aber auch ein Bagil kam von woanders rein, Kittel war eigentlich auch sehr lange da, Matthews kam von woanders rein, aber zum Beispiel ein Hirschi, Van Wilder, ein Gall, die sind ja alle früher raus aus ihren Verträgen und gingen durch dieses Devo-Ding.
Also Hirschi ist ja ganz klar, da ging es um Kohle.
Aber ich will dich auch gar nicht zu irgendwas drängen, dass du irgendeine Aussage triffst. Ich finde es einfach nur sehr interessant, dass das Team halt oft in so eine Situation kommt und medial vielleicht auch nicht immer nicht mehr gut damit umgeht, weil ich glaube, es ist auch nicht immer nur das Team, was die Fehler macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Fahrern oftmals, wie du schon sagst, was Kleines zu was sehr Großen gemacht wird, ein Management im Hintergrund einen gewissen Druck vielleicht noch aufbaut. Man will mehr Geld bekommen, weil ich gehe mal davon aus, bei DSM gibt es auch nicht die größten Verträge und all solche Sachen spielen da auch eine Rolle. Aber es ist halt sehr interessant, dass so viele Fahrer dann doch frühzeitig wechseln und dann gleichzeitig, wie jetzt du, der kam sehr gut mit klar, oder wie heißt der Franzose, der von Argent d'Isère gekommen ist? Es fällt mir der Name gerade nicht ein.
Romain Bardet,
der ja auch komplett drin aufgeht und nicht verstehen kann, dass Fahrer Probleme.
Vielleicht verstehen die beiden jetzt als Beispiel auch die Prozesse, die in dem Team funktionieren und andere checken es vielleicht nicht.
Ja. man muss halt die Gedankensweise davon verstehen, woher es kommt. Und ja, unser Team hat sehr viele Protokolle und der Sinn davon ist einfach, wir haben hier ein simples Problem, wie lösen wir das in der Zukunft? Wir schreiben ein Protokoll. Wir schreiben einfach alles nieder, wie es sein sollte, wie es gemacht werden sollte und so wollen wir dann auch, dass Leute es folgen. Ich glaube, am Anfang, die Idee ist ganz einfach so zu folgen. Ja, wir haben etwas, das wir lösen. Wie weiß jemand, der nicht weiß, wie er hier mit arbeiten muss, wie kann er das ganz einfach lesen? Hier auf der Dropbox findest du das Protokoll. So muss das gemacht werden. Ich glaube, es fing ganz gut mit der Idee an und irgendwann ist das dazu übergegangen zu, von dem Protokoll wird nicht abgewichen. Und ich glaube, dadurch entstehen Probleme, wo dann, ich meine, als Fahrer muss man nicht alle Protokolle kennen, aber wenn man dann als Fahrer selbst dann viele von den Protokollen liest und sich denkt, wofür? Und das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Dann kann man auch wieder ja, sich ganz einfach so, oh, die wollen, dass wir das machen und die wollen, dass wir das machen und die wollen, dass wir das machen. Obwohl das eigentlich, ja, ich glaube, da kann man sich hineinsteigern, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Also, da es meistens doch nicht gefolgt wird, ja, oder ja. Nicht zu jedem Detail.
Genau, ich denke auch, dass es ein Mix ist. Ne? Also es ist diese Protokolle, ja. Wie du schon sagst, hört man ja auch öfters, dass das halt, einige kommen sehr gut mit klar, die anderen nicht und man will alles tot analysieren, aber wie du auch schon selbst gesagt hast, ein Radrennen, dem ist das scheißegal, ob da jetzt ein Protokoll für da ist oder nicht, weil also ja. Wenn jemand attackiert, attackiert er und dann musst du halt machen. So, da bleibt nicht viel anderes übrig.
Genau.
Aber ja, ist natürlich trotzdem eine sehr interessante Vorgehensweise innerhalb des Teams und wie man auch jetzt mittlerweile verhäuft damit umgeht und das einfach dann auch zum Teil laufen lässt und sagt, okay, gut, dann geht halt. Finde ich interessant, weil man halt auch von seinem Weg nicht abweicht. Ne? Also man knickt ja auch nicht ein als Team und sagt, okay, dann vielleicht müssen wir uns ändern, zumindest öffentlich. Also vielleicht ist es ja so, dass man sich hinterfragt hinter geschlossenen Türen, aber ja. So nach außen geschieht das nicht. Finde ich interessant. Und dann gleichzeitig auch so, dass so jemand wie John zurückkommt, wird ja auch ein Grund gegeben haben, weshalb er gewechselt ist, sicherlich auch finanziell damals, aber dass der zum Beispiel wieder zurückkommt. Und ich bin gespannt, ne? Also das, was sich jetzt auch innerhalb dieses Teams tut, wo an sich ist es ja ein mega interessantes Team und auch das Projekt mit dem Devo-Team und auch dem Frauenteam ist ja sehr, sehr gut. Ne? Also das hatte sicherlich im Radsport auch gut getan, wo es war so das erste ja. Devo-Team, was ja auch so nochmal einen anderen Approach hatte, ne? Also was auch wirklich diese Nähe zur World Tour geschaffen hat, wovon dann auch dann die Nachwuchsfahrer profitiert haben. Und ja, genau, das nicht
wirklich. Ich glaube, in dem Sinne war es auch ein richtig guter Approach vom Team. Ich glaube, bei allen anderen Devo-Teams davor, jetzt Age Desert oder BMC, war es meistens eigentlich ein eigenes Team, was unter demselben Namen gefahren ist oder Lotto Soudal. Hm. Da hat man sich bei der Teampräsentation vielleicht gesehen und das war es eigentlich. Hm. Ansonsten waren die man hat dieselben Klamotten getragen, dasselbe Rad gefahren, aber ansonsten war eigentlich Servicekurs und alles, war alles apart. Und hier ist das alles unter einem Hut. Man hat den gleichen Trainer, man hat den gleichen Coach wie bei den Profis, da ist überall Überlapp gewesen. Aber, ja, ich weiß gar nicht, wo das aber hin will. ja, es hat, es die Nähe war gleich vom ersten Jahr schon da. Es war ein Team.
Ja, das ist auf jeden Fall eine professionelle, also eine moderne professionelle Sportmannschaft, die halt sehr strukturiert ist, was man im Radsport vorher nicht so kannte. Und ich glaube, da rühren eigentlich die Probleme mancher Fahrer her. Ja, also,
ja.
Die das noch ganz anders kennen. Vielleicht überhaupt nicht oder nicht so gut organisiert. Und wenn man da eben yeah. in so ein Unternehmen reinkommt, ich nenne es jetzt mal Unternehmen, weil genauso haben sie sich organisiert, da gibt es eben ja, Prozesse und Protokolle, die zu befolgen sind, weil sonst macht ja jeder, was er will. Ja, aber ich würde mein Team wahrscheinlich zum größten Teil ähnlich strukturieren und aufbauen, wenn ich eins hätte. Wie es da passiert, halt vielleicht bis hier und da vielleicht ein bisschen flexibler, aber auch das ist dann bei so einer großen Organisation, wie es das Team dann tatsächlich ist, also mit Frauen U23 ja. und den Männerbereich, ja auch ziemlich schwierig, dann da den Überblick zu behalten, wenn man hier und da flexibel wird. Ne?
Ich glaube, es hat auch zu tun mit Ressourcenmanagement. Ja, man hat nur einen gewissen Anteil an Leuten, die an Rädern schrauben können und die Pläne für Rennen machen können. Und da muss man sich da halt an einer Struktur anpassen. Und da hilft so eine Struktur.
Ja. Sag mal, wann hast du eigentlich beschlossen, gar nicht mehr weiter Rad zu fahren? Zumindest mal nicht so leistungsmäßig oder wie ist da jetzt aktuell der Stand bei dir?
Also aufgehört mit Radfahren habe ich auf jeden Fall nicht. Ich werde auch weiterhin, ich werde eine Lizenz nehmen, wieder in meinem alten Verein. Aber ja, ich hatte entschieden, um nur World Tour oder Pro Continental weiterfahren zu wollen und Continental nicht zu fahren. Ja, da ich eigentlich dann ja mit was Neuem starten wollte. Ich würde sagen, die Erlebnisse, die ich noch machen könnte in einem kontinentalen Team, habe ich eigentlich so gut wie alle schon im Devo-Team gemacht. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das toppen könnte. Hm. Ja, es reizt doch schon, ja, das Einzige, was mich noch reizen würde, wäre zumindest im Elite-Bereich irgendwo mal was zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, mit dem Hintergedanken, dass ich noch was anderes machen will. Ich weiß, dass Studium und Radsport oder ich meine, als Kontinentalfahrer muss man immer noch fast so viel trainieren wie ein Profi. Da weiß ich, dass das nicht oder nur sehr schwer zu kombinieren ist. Und somit würde ich erstmal gern was anderes machen. Was ich erstmal in der Zwischenzeit mache, ich habe mich bei verschiedenen Firmen beworben und arbeite jetzt erstmal klein zusammen mit Speco. Das ist ein kleiner Betrieb in Eindhoven und die machen Custom Zeitverlenker. Mhm. Okay. Was ich sehr interessant fand.
Hey, also erstmal Team Besenwagen, ne? Können wir bestimmt noch einen Platz schaffen.
Ich wollte gerade sagen, Besenwagen-Bundesliga-Team, wir können einen rausschmeißen auf jeden Fall.
Genau. ein von
es
den
gibt,
fünf
Klemmes. Es gibt ein Rafa-Trikot.
Für Bundesliga müsste dann auch der wenige Trainingsaufwand reichen. Nee,
das und ja. Das sollte reichen, dass du letztes Jahr einfach nur Radrennen gefahren bist. Und Gravel-Profi. Kann ich auch noch empfehlen.
Aber das ist in Holland alles komplett flach, ne?
Ja, ziemlich. Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr ein Crossrad gekauft und das fahre ich momentan ganz gern. Ich habe, ich überlege gerade, wann ich zum letzten Mal auf meinem Rennrad gefahren bin, aber momentan fahre ich so gut wie nur auf diesem Crossrad, was an sich wie ein Gravelbike ist, nur halt ein bisschen wendiger. Mhm. Gravelrennen weiß ich nicht. Ich bin schon einige so Halb-Gravel-Rennen gefahren, so wie Antwerp Port Epic und Slalom Noord und solche Rennen. Fand ich teilweise ganz geil, aber auch ja ziemlich chaotisch und hat mir persönlich nicht so gelegen. Aber ich weiß, dass die Szene immer größer wird und immer populärer. Mhm. Aber es scheint doch die letzten Jahre immer mehr so das geworden zu sein, ich habe in der World Tour keinen Vertrag mehr bekommen, also mache ich Gravel-Rennen.
Hier, na gut. Ja. Zur Verteidigung war ich schon ein paar Jahre raus, aber ja. Aber ja, aber hast natürlich recht, unterschreibe ich, wird sich aber auch ändern, dass Leute, glaube ich, irgendwann Graveln eventuell eine Straßenkarriere vielleicht auch vorziehen, wo es finanziell lukrativ sein wird. Aber interessant. Also das mit den Aero-Lenkern ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber ist auch die Richtung, in die du gehen willst, ne? Mit dem Maschinenbau und
genau.
Ja. Alles cool, ja. Aber wie gesagt, ne? Besenwagen Bundesliga, also.
Ja, mal schauen. Ich glaube, ich werde mich, wenn Bundesliga, dann Einzelstarter, dass ich.
Sehen wir uns bei der Deutschen im Sauerland.
Ist die Deutsche im Sauerland?
Ja. Ja, die ist im Sauerland.
Sauerland-Rundfahrt, Strecke.
Also an die Sauerland-Rundfahrt habe ich keine guten Erinnerungen.
Da musst du jetzt gut machen. Hast nochmal eine Chance jetzt.
Habe ich jetzt, aber der Kurs müsste mir eigentlich liegen. Von daher, ich glaube, wir können uns da schon sehen.
Das wäre doch mal was. Endlich mal ein Radrennen, was dir auch liegt, dass du fahren kannst.
Ja. Ja. Nee, gut, die Deutsche, dieses Jahr, die sah ja ganz gut aus für mich eigentlich. Nur, ja, irgendwie hat es dann doch nicht gelaufen.
Ja, Paul hat halt das alles zerlegt.
Ja, genau, von hinten.
Da warst, du 21. Und Paul Voss war 20.
Ja, ich dachte mir, dass ich mit dir in der Gegend ankam.
Ja, genau.
Oder, aber ganz weit hinten, ich kam also irgendwie alleine an.
Sie sind wir doch zum Radrennen gefahren.
Ja.
also fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was jetzt irgendwie bei dir die Zukunft noch bringt. Du bist ja echt auch noch mega jung. Du kannst halt in 4 Jahren ja nochmal sagen, ich probiere es doch nochmal in irgendeinem Bereich. Und dann bist du immer noch erst Ende 20.
Und hast ein Maschinenbaustudium wahrscheinlich.
Ja. Aber es ist halt wirklich interessant, dass Leute, die aus dem System DSM kommen, Sunweb, und das gut finden, halt auch wenig Negatives zu sagen haben. Und dass halt dann so die Wahrnehmung nach draußen immer manchmal noch eine andere ist, weil es dann so komplett, also wenn es nicht funktioniert, dann kracht es halt. Und wenn es funktioniert, dann ist es halt wahrscheinlich schon ein sehr gutes System, was sicherlich ein Ticken flexibler sein könnte. Ja,
ich meine, es gibt ja gewisse, Sunweb hatte ja eine Zeit lang oder hat ja immer wieder so alle 2-3 Jahre haben die eine Saison, wo alles perfekt läuft. Zum Beispiel das Jahr, wo die Giro gewonnen haben und bei der Tour grünes Trikot, Bergtrikot gewonnen haben. Dann letztes Jahr mit 3 Etappensiegen, glaube ich, bei der Tour und ja, 2020, Giro zweiter, dritter. Ja. Vorletztes Jahr meine ich. Letztes Jahr 3 Etappensiege bei der Vuelta. Aber immer, wenn es eine Zeit schlecht läuft, ist es dann, Sunweb kurz vor dem Aus. Hier Reibungen, da Reibungen und besteht schon viel Reibung, aber dann kommt ja doch immer irgendwas Gutes hervor.
Ja, ja, also die machen schon gute Arbeit, sonst wären die Sponsoren auch nicht so toll.
Genau.
Ja, genau. Ja. Außer haben sie jetzt ja Marco Brenner für 100 Jahre verpflichtet und da mal gucken, was da jetzt noch in Zukunft passiert.
Ja, schauen wir mal. Ich hab eigentlich hier noch 2 Fragen, aber ich glaube, ich bleib bei einer. So mal rückblicken, was würdest du, gibt es das, was du nochmal ändern würdest in deiner Karriere oder vielleicht auch im System Radsport?
Also gut, ich glaube, es gibt 2 Dinge, die ich ändern würde. Ich glaube, nicht zu studieren zu dem Zeitpunkt oder einen einfacheren Studiengang wäre schon mal ein guter Anfang gewesen und mir weniger Druck zu machen und das für jeden Aspekt des Lebens, ob das die Ernährung ist, ob das die Watt sind, ob das wie hart ich im Training fahre und wie ich jedes Rennen gefahren bin, weniger Druck zu machen. Das hätte ich auf jeden Fall anders machen können und ich glaube, dann wäre ich sozusagen schneller zum Ziel gekommen. Ob ich dadurch viel besser herausgekommen, wenn ich es anders angegangen wäre, ob ich noch immer Profi geworden bin, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Beispiel wäre ich bei Chambéry geblieben, hätte ich vielleicht mehr Freiheit gehabt und ich glaube sogar ein paar mehr Rennen in der Elite gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass ich dort Profi geworden wäre, einfach weil ich nicht in diese 100% Climber Schiene hineingepasst hätte.
Mhm.
Ja, am Radsport generell schwer.
Ja, da zerbrechen sich viele den Kopf.
Ja, ich glaube, dass das Image ist noch immer schwer. Ich glaube, es ist immer noch schade, dass das Erste, was einem gefragt wird, wenn man sagt, man ist Radsportler, selbst als 15-Jähriger und dopst du eigentlich, dass dieses Image-Manko, das
ist das in den Niederlanden genauso?
Das wollte ich auch fragen.
In den Niederlanden weniger als in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, dann.
Aber es wird auch gefragt.
Ja, yeah, aber okay. Weniger als in Deutschland. An der Uni war das auch immer die Frage. Mhm. Und man denkt, man redet mit intelligenteren Leuten und es stuft sich immer auf dasselbe hinab. Mhm. Und ein Fußballer fragt man nicht dasselbe.
Mhm. Mhm. Okay, abschließende Frage von mir. Aus einem deiner Fehler hat sich vielleicht wenigstens eine gute Geschichte ergeben. Dein schlimmster Hungerast.
Schlimmster Hungerast. Ich überlege gerade, ob Rennen oder Training.
Such dir was aus.
Ich glaube, im Training hatte ich eher das, dass ich viel zu lang unterwegs war. Im Rennen, ich glaube, wahrscheinlich dies Jahr bei der Dauphiné.
Kein gutes Rennen für Hungerast.
Ja, kein gutes Rennen für Hungerast. Etappe 7. In der Ausreißergruppe über den Col du Pré und am Ende noch hoch nach wie heißt das Skigebiet? La Plagne. Und dort ja, ich war in der Ausreißergruppe gewesen, was 60 Kilometer gebraucht hat, bis die entstanden ist. Heißt somit davor nicht genug gegessen, getrunken, weil nur Gespringe war. Und danach probiert, alles hinterher zu jagen und zu viel Gels aufeinander. Ja, das gibt dann auch wieder so ein schönes Magenkonzert. Ja, ich glaube, abgehängt am Col du Pré und dann ja am letzten Berg dann doch noch gefochten fürs Zeitlimit. Dieses Zeitlimit falsch mitgeteilt gekommen und härter fahren müssen als nötig und ja, dann im Bus angekommen und ich glaube, ich stand einige Zeit mit dem Kopf gegen die Dusche und einfach nur gehofft, dass ich nicht umfalle.
Im Bus angekommen heißt im Besenwagen?
Im Besenwagen war ich auch schon ein paar Mal, aber ich glaube nie wegen Hungerast.
Okay. Ja, dann hoffen wir wie immer, dass das heute dein bestes Besenwagen-Erlebnis war.
Ein Besenwagen ist nie ein schönes Erlebnis, weil man steigt ein und man denkt sich, oh, hätte ich nicht einen besseren Weg zum Ziel finden können. Weil es ist immer kälter, unbequem, man muss lange in Radklamotten sitzen, wo man es eigentlich nicht mehr will. Man hat nichts, um sich abzulenken. Man ist einfach nur mit diesem Scheißgedanken beschäftigt. Ich bin nicht mehr im Rennen. Wieso bin ich nicht gut genug? Oder was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich hier? Dagegen war das hier doch ein sehr pleasanter Abend.
Aber ich muss sagen, ich hatte auch mal ein richtig gutes Besenwagen-Erlebnis. Und zwar, ich weiß nicht, welches Jahr das war, ich glaube 2010 bei Milram. Es ging darum, wir mussten Frankfurt-Eschborn oder Rotopenninger Turm, wie es damals hieß, gewinnen mit Fabian Wegmann, war das Ziel.
Wir mussten das gewinnen, sehr gut.
Ja, ja, weil ich glaube, wir waren bis dahin gar nicht so schlecht, oder 2009, eben eins von den Jahren. Auf jeden Fall war es sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen für die Sponsoren. Und unser Teamchef damals hat eine Geldprämie ausgelost vorher für jeden. Hat das quasi vorm Start gesagt. So, dann gab es einen Plan und ich musste. Ja, ist egal. Als Neoprofi war es gut. Mit der momentanen Inflation wäre es nicht mehr so gut. Ja, genau. Und ein Freibier. Auf jeden Fall musste ich ja bis zu einem bestimmten Punkt fahren, habe ich auch gemacht, das Rennen auseinandergenommen. Dann schön so einen richtig schönen so Linienbus eingestiegen, mich vorne hingesetzt. Der Linienbus hat mich zum Start gebracht oder zum Ziel. Dann bin ich schon in die Hotellobby, habe mich geduscht, Papier genommen und dann quasi mir das Radrennen live zu Ende angeschaut, wie Fabian gewinnt. Und dann saß ich einfach nur lächelnd da und habe gewartet, bis der Chef reinkommt und mir mein Geld gibt. Also von daher gab es dahingehend auch schon mal ein schönes Besenwagen-Erlebnis. Aber sonst stimme ich dir zu, ist es meistens nicht so geil.
Ja, meistens ist es besser, den Soigneur irgendwo aufzusuchen. Der fährt direkter zum Ziel als der Besenwagen. Und man kann ab und zu noch hilfreich sein vom Straßenrand mit Flaschen angeben oder wenn es so ein Rennen ist wie Paris-Tours, Laufräder.
Ja. Aber habe ich euch schon mal die Geschichte erzählt mit den zwei Teamkollegen, die nicht mal ins Auto gepasst haben und dann sich verfahren haben?
Ich weiß es nicht.
Gent Wevelgem,
wo es dunkel wurde?
Ja, genau, aus dem Ort raus, Windkante. Ich glaube, wir hatten nur Christian Knees vorne. Und der Rest vom Müllraum war abgehängt in der zweiten, dritten Gruppe. Wir halten alle an bei der Verpflegung. Ich war in der zweiten Gruppe, daher als erstes am Auto. Konnte noch rein. Markus Eichert, glaube ich, und Thomas Pfoten, haben nicht mal ins Auto gepasst. Mussten mit dem Rad zurück zum Start fahren, haben sich aber verfahren und waren, bis das Ziel abgebaut wurde, immer noch nicht da. Und wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Unter einer Autobahnbrücke durchgefahren und oben haben wir die beiden, langfahren sie mit dem Rad und wir waren im Bus auf dem Weg zum Flughafen. Also, ja.
Gut. Ja, man sollte immer wissen, wo man unterwegs ist.
In Belgien sollte man sich auskennen, weil in den meisten Rennen wird es einen Tag geben, wo man den Weg zum Ziel finden muss. Ich habe auch in E3 Harelbeke, musste ich auch den Weg zurück nach Harelbeke finden. Zum Glück heutzutage haben die Radcomputer zumindest, man kann vielleicht kein Ziel angeben, aber man kann zumindest weit genug auszoomen, dass man weiß, in welche Richtung man fahren muss.
Ja, das stimmt.
Alright. Paul, ich habe noch eine kurze Abschlussfrage, bevor wir ganz rausgehen. Hörst du dir eigentlich mal Besenwagen an? Wir haben Worldwide Besenwagen jetzt rausgebracht, die Woche mit Mats Petersen, und Paul ist nicht dabei. Und Paul hört nie unseren Podcast, weil er sich nicht reden hören kann. Und jetzt könntest du endlich mal Besenwagen hören.
Ja, aber dann höre ich ja euch beide.
Es ist mittlerweile wie sich selbst hören.
Nee, aber ich habe ja schon gehört bei uns im Chat, dass es ganz viel Fuck gesagt wurde. Das ist natürlich sehr sympathisch. Vielleicht höre ich mir mal an. Aber es sollten auch alle anderen Zuhörer da draußen einfach mal machen, sich den Worldwide Besenwagen anhören ohne mich. Vielleicht gefällt euch der ja sogar besser. Aber keine Sorge, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei.
Yeah. Alright, vielen Dank, Martin.
Vielleicht nicht. Hast du aber mal den Deutschen gehört?
Ich?
Ja.
Ich habe ab und zu mal den deutschen Besenwagen-Podcast gehört.
Hör dir nochmal die Folge mit Laurenz Rex an, dem kannst du dann auch mal schreiben. Der studiert nämlich auch in Aachen. Der ist Deutsch-Belgier.
Deutsch-Belgier.
Wohnt auch gar nicht so weit weg von dir. Vielleicht kannst du dich ja mal mit dem zusammentun, wenn das Studium losgeht. Ich glaube, der studiert auch Maschinenbau, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, der Name sagt mir sogar was. Den kenne ich, glaube ich, aus irgendeinem Rennen.
Ja, von Bingo.
Wenn ich kennst du von Twitter, das ist...
Fährt er für Bingo?
Ja, genau.
Ja, genau, ja.
Ja, dann kenne ich ihn, glaube ich.
Genau, das Kommissar Rex. Ja. Da gibt es so geil, aber werde ich nicht vergessen, diesen Meme. Der ist auf jeden Fall gut mit dem Schäferhundkopf auf ihn drauf. Ja. Genau, gut. War mir eine Freude.
Ja, war sehr interessant.
Dankeschön.
Ich hoffe mal, dass wir uns im Sauerland sehen und dass du deine Quote mir gegenüber bei deutschen Meisterschaften verbesserst. dass du bei der nächsten dann vor mir landest. Weil wir sind zwei gegeneinander gefahren, hat Andi gerade bei uns in die Gruppe gestellt. Und bei beiden war ich immer knapp vor dir. Also,
was waren denn die anderen?
2016.
Hm. 2016, oh. Ja, das. Die kann ich mich auch noch gut erinnern. Warst du das da auch, der die Runde vor Schluss attackiert hat, kurz vor Ziel, wo jemand vorbeigesprintet ist und gedacht, dass er gewonnen hatte?
Wo waren die 2016?
In Erfurt.
Ach so, nee, das war ich nicht.
Aber war ich mit irgendjemand, vorletzte Runde habe ich da attackiert, so kurz vom Ziel. Und auf einmal sprintet da jemand an uns vorbei und nimmt die Hände in die Luft und zieht dann auch an den Straßenrand. Und ja, natürlich haben alle gelacht.
Ja. Das war ich nicht, aber ja, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war.
Ja.
Gut. Jungs, meine Kinderriegel warten auf mich.
Deine Kinder, ich dachte schon.
Nee, nicht meine Kinder. Ja, doch, meine Kinderriegel.
Genauso meine Haribos.
Ja.
Und Andi, bevor Andi wieder Hungerast bekommt.
Hungerast-Time im Besenwagen. Langes Gespräch. Ja, genau. Gut, danke Martin, dass du da warst. War klasse.
Danke auch.
Bis irgendwann.
Genau, wir sehen uns.
Bis dann. Ciao. Wir sehen uns bei der Deutschen.
Yes.
Ciao.
Ciao.